Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Oh, jeder hat am Ende die Stimme versagt, hast du es gehört?
Bei mir ist am Ende die Bahn durch die Gegend gehuscht, hast du es gehört?
Nee, ich war noch so von dem Stimmabsturz fasziniert.
Die perfekte Einleitung.
Ja, es ist so, es geht holprig los, ist ja kein Problem. So haben wir noch Steigerungspotenzial, so im Laufe des Podcasts.
Ja, man sagt ja auch immer, wenn die Probe mies lief, dann wird die Aufführung gut. Also der Fall wird jetzt gut. Einleitung war halt kacke.
Wollen wir es hoffen. Gut, ihr Lieben, also ich würde dann jetzt auch mal den Urlaubsmodus verlassen und habe auch mal einen Fall geschrieben. Also vielmehr nicht geschrieben, sondern zusammengefasst. Erzählbereit quasi. Ich hatte mich ein bisschen schwer getan und muss auch schon gleich das erste Geständnis ablegen. Also einen Fall, der rein 1959 war, da gab es zwar ein bis zwei Fälle, muss ich aber dazu sagen, dass die schon von diversen Podcasts behandelt wurden und ich da ehrlich gesagt keinen Mehrwert bieten konnte. Deswegen habe ich mich für was anderes entschieden. Ich habe mich für einen Fall entschieden, wo unter anderem 1959 Straftaten begangen wurden. Vorteil an dem Fall ist, zum einen ist er aus Deutschland und zum anderen habe ich ihn noch nirgendwo gehört. Was nicht heißen soll, dass es ihn nicht gibt, aber ich habe ihn zumindest nicht gefunden, dass ihn irgendeiner schon bearbeitet hat oder sowas. Mhm. Soll ich einfach mal loslegen?
Ja, dann kann ich mich zurücklehnen. Ganz gerne beginnen.
Okay, dann fangen wir mal an. Bernhard Kimmel wurde am 21.05.1936 in Liestal in der Schweiz geboren. Sein Vater war deutscher Soldat und seine Mutter gebürtige Schweizerin. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Basel bei seinen Großeltern. Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, trennten sich Bernhards Eltern und sein Vater nahm ihn mit nach Lamprecht in die Pfalz. Hier heiratete Bernhards Vater erneut. Sein Sohn sollte nicht ohne Mutter aufwachsen. Kimmel wird streng katholisch erzogen. Es gibt viele Verbote und Tabus. Auch auf seine schulische Ausbildung legen seine Eltern sehr viel Wert. Bernhard Kimmel schließt Anfang 1950 die Volksschule ab. Aber der Junge will aus dem streng religiösen Elternhaus ausbrechen und ein anderes Leben führen, als seine Eltern für ihn angedacht haben. Immer wieder stiehlt er sich von zu Hause weg und geht in den Wald. Hier findet der junge Mann, was ihm fehlt. Freiheit. Und noch etwas findet Bernhard Kimmel in den Wäldern. Freunde. Viele Jungs, deren Väter alle im Krieg gefallen waren, nutzen die umliegenden Wälder als Treffpunkt und Abenteuerspielplatz. Hier machte ihnen niemand Vorschriften und die Jugendlichen können sich ausleben. Dies ist teils nicht so ganz ungefährlich. Denn viele deutsche Soldaten haben auf der Flucht vor den Besatzermächten ihre Waffen in den Wäldern weggeworfen. Diese Waffen befinden sich nun in den Händen von Bernhard und seinen Freunden Lutz Cetto, Benno Kratz und Rudi Hartmann. Auch ein Mädchen war Teil der Waldklicke, Bernhard Kimmels Freundin Tilly. Die Jugendlichen machen sich nach und nach mit den verschiedenen Waffen vertraut, die sie im Wald gefunden haben. Eines kristallisierte sich hierbei schnell heraus. Bernhard Kimmel ist, was den Umgang mit Schusswaffen angeht, ein absolutes Naturtalent. Egal welche Waffe, egal auf welche Entfernung, Bernhard Kimmel, der Jüngste der Clique, ist ein Meisterschütze. Schnell wird der Gruppe das Schießen auf Bäume oder Flaschen zu langweilig und sie beginnen in den Wäldern rund um Lamprecht zu wildern. Hierbei nehmen sie sich Wilderer wie den Schinderhannes oder ähnliche zum Vorbild. In einem späteren Interview sagte Kimmel, das Wildern gehört eben zum Räuberhandwerk dazu und diese ganzen Figuren sind ja auch vom Volk bewundert worden. So einer wollte ich auch sein. Diese Bewunderung war es, nach der der junge Bernhard Kimmel sich sehnte. Danach und nach einem aufregenden Leben, weit weg von dem spießigen Lamprecht. Nachdem Kimmel mit 15 Jahren die Volksschule abgeschlossen hat, beginnt er eine Ausbildung zum Tuchweber in der stadtansässigen Weberei. Hier heißt es nun arbeiten. 12 Stunden täglich, 6 Tage die Woche. Und das alles für einen sehr geringen Lohn. So war es nicht verwunderlich, dass das von allen Deutschen so gefeierte und herbeigesehnte Wirtschaftswunder in Lambrecht nur wenig bis gar nicht zur Geltung kam. In Zeitschriften und im Fernsehen sehen Kimmel und seine Freunde, was sie alles verpassen. Schnell steigt der Wunsch oder gar die Gier, auch etwas vom Wirtschaftswunder abzubekommen. Dies war allerdings auf legalem Wege mit geringem Lohn nicht immer zu realisieren. Also fingen Bernhard und seine Freunde damit an, sich in dem neu eröffneten Versandkaufhaus der Stadt ihre Wünsche zusammenzuklauen. Sie gingen in das Versandkaufhaus und kleideten sich zum Beispiel alle neu ein. Danach verließen sie in ihren neuen Klamotten das Lager, ohne zu bezahlen. Aber nicht nur auf Kleidung war die Waldklicke aus. Es folgten Einbrüche in Wohnhäuser und Geschäfte. Mal erbeuteten sie mehr, mal weniger. Erwischt wurden sie zu Beginn nie. Um nicht aufzufallen, wies Kimmel seine Mitstreiter an, keinen auffälligen Lebenswandel zu führen und das erbeutete Geld zu verstecken. Den ersten richtigen Coup führte die Truppe am 1. Oktober 1957 durch. Kimmel plant, in die AOK-Niederlassung in Lambrecht einzubrechen und den Tresor dort zu knacken. Da dies aber innerhalb der Niederlassung zu gefährlich bzw. zu auffällig sei, hatten die Jugendlichen den waghalsigen Plan, den Tresor mit einer Sackkarre aus dem Gebäude raus in ein Versteck zu fahren und ihn dann dort aufzuschweißen. Der Plan wurde schnell in die Tat umgesetzt. Womit Kimmel und seine Mitstreiter allerdings nicht rechneten, war das enorme Gewicht des Tresors. Sie bekamen ihn zwar auf die Sackkarre, aber auf halbem Weg, der unter anderem über die Hauptstraße von Lambrecht führte, mussten die Freunde sich eingestehen, dass der Plan doch gewisse Schwächen aufwies. Sie entschieden damit kurzerhand, den Tresor zu vergraben, einige Zeit zu warten und ihn dann später wieder zu holen. Allerdings war die Stelle zum Vergraben etwas unglücklich gewählt. Diese befand sich nämlich genau gegenüber von dem Polizeirevier. Natürlich wird der Tresor von der Polizei schnell gefunden und sie beginnen mit der Ermittlung nach den Einbrechern. Kimmel wittert, dass er und seine Truppe gefasst würden, wenn sie versuchen würden, den Tresor zu holen. Also gestanden sich alle ein, die Beute verloren zu haben und lieber unerkannt zu bleiben. Eines war ihnen allerdings sicher: die Bewunderung einiger Lambrechter Bürger. Diese amüsierten sich nämlich königlich darüber, dass die Polizei nicht in der Lage war, die Diebe zu fassen. Im Zuge der Ermittlungen gerät Bernhard Kimmel sogar kurz ins Visier der Polizei. Sie durchsuchen sogar seine Wohnung. Die dort zuhauf versteckten Waffen finden sie allerdings nicht. Und so schreiben die Beamten in ihren Akten, Zitat, als Kassenschrankdieb dürfte Kimmel nicht in Frage kommen, da seine Familie sehr fromm ist. Aber nun hat Bernhard Kimmel Blut geleckt. Kurz nach der Tat schmiedet er mit seiner Clique im Wald schon wieder Pläne für einen erneuten Überfall. Als Vorbild nimmt sich Kimmel hierzu die Gangster aus Filmen oder Groschenromanen. Als Bernhard Kimmel im Kino den Film Riffifi sieht, nimmt er dies als Inspiration für seinen nächsten Coup. In dem Film stemmen Gangster ein Loch in die Decke des Kassenraums über einer Bank. Den dabei entstehenden Schutt fangen sie mit einem umgedrehten Regenschirm auf. Exakt nach diesem Vorbild überfallen Kimmel und seine Truppe einige Zeit später die Stadtsparkasse in Worms. Sie entkommen mit 8.765 Mark. Verletzt wurde niemand. Denn niemand bemerkte etwas. Danach geht es fast täglich mit Einbrüchen weiter. In der ganzen Region rauben Kimmel und seine Freunde Fabriken, Firmen, Kaufhäuser und Banken aus. Mal erbeuten sie 10.000 Mark, mal aber auch nur 11 Mark. Erwischt werden sie nie. Pünktlich zur Morgenschicht stehen alle wieder in der Weberei und sind am Arbeiten. Von dem erbeuteten Geld geben sie so gut wie nichts aus, um nicht aufzufallen. Die Polizei tappt aufgrund dessen komplett im Dunkeln. Im Jahre 1959 dann Kimmels erster Coup, bei dem auf Waffengewalt gesetzt wird. Weil seine Sehnsucht nach besserer Bewaffnung immer größer wurde, überfiel er mit seiner Truppe in Neustadt an der Weinstraße ein Waffendepot der französischen Besatzer. Mit vorgehaltener Waffe zwingen Bernhard Kimmel und seine Mittäter die französischen Soldaten, ihnen ihre Maschinengewehre zu übergeben. Nach dem gelungenen Überfall war auch der französischen Armee der Spott der Bürger sicher. So nach und nach bemerkte Kimmel allerdings, dass es ihm und seinen Mitstreitern immer schwerer fällt, das Geld nicht auszugeben und die Vorzüge des Reichtums zu genießen. Also kommt die Truppe überein, dass ein größerer Coup folgen müsse, um somit so viel Geld zu erbeuten, um sich dann irgendwo zur Ruhe setzen zu können. Hier versucht Kimmel das neu gebaute Kaufhaus Weikert aus. Hier hatte das Waldklickenmitglied Luzchetto beim Innenausbau geholfen und kannte sich somit gut aus. Die Bande steigt mit nichts weiter als ein paar Bohrern in das Kaufhaus ein. Den Rest holen sie sich aus den entsprechenden Abteilungen des Marktes. Kimmel hatte den Einbruch bis aufs kleinste Detail geplant. Jedoch gibt es bei dem Einbruch Probleme. Das Material des Tresors ist härter als gedacht und somit dauert alles bedrohlich lange. Nach 3 Stunden hat es die Truppe dann endlich geschafft. Kimmel und seine Mitstreiter erbeuten 30.000 Mark und entkommen ungesehen. Nach diesem Coup war kein Halten mehr für die Kimmelbande, wie sie sich jetzt nannte. Benno Kratz kaufte sich einen teuren Sportwagen und Luzchetto begann seinen Anteil in Clubs und Bars auf den Kopf zu hauen. Lediglich Bernhard Kimmel blieb weiterhin zurückhaltend. In ihm wuchs mehr und mehr die Angst, dass die Truppe ob ihres auffälligen Lebensstils erwischt werden könnte. Um seine Männer etwas aus dem Sichtfeld der Polizei zu bekommen, lädt er Benno Kratz zu einer Reise in den Süden ein. Italien, Spanien und Südfrankreich. Hier lassen sie es ordentlich krachen, denn Kimmel fühlt sich hier beim Geldausgeben deutlich unbeobachteter. Aber auch dieser Urlaubstrip sollte nicht ohne Bewaffnung ablaufen. Die beiden Männer hatten zur Sicherheit im Auto 2 Pistolen versteckt. Kurz nach ihrem Urlaub sollte es dann zum ersten Mord der Kimmelbande kommen. Silvester 1960 betrinkt sich die Truppe um ihren Anführer Bernhard Kimmel und setzt im Vollrausch die Waldhütte am Totenkopfpass in Brand. Gut gelaunt und wie immer übermütig schlendern die Freunde durch den Wald. Immer wieder schießen sie in die Luft oder auf alles, was sie gerade so sehen. Sie fühlen sich unbesiegbar. Besonders Bernhard Kimmel. Dieser hatte einige Tage zuvor den Film Al Capone gesehen und war sich schnell einig. So wollte er auch sein. Ein Gangster, der überall respektiert und gefürchtet ist. Gegen 3 Uhr nachts erreicht die Gruppe die Hellerhütte. Dort endet gerade eine Silvesterfeier und die letzten Gäste machen sich auf den Heimweg. Willi Ritter war einer der letzten, der gemeinsam mit dem Hüttenwirt Karl Wertz die Hütte verlässt. Beim Herauskommen hören beide Stimmen. Karl Wertz leuchtet mit seiner Taschenlampe den Wald ab. Er erblickt Bernhard Kimmel. Dieser richtete eine Waffe auf ihn und sagt: »Hier ist Al Capone. Meine Sicherheitsdistanz beträgt 7 Meter.« Karl Wertz versucht, den aufgebrachten Kimmel zu beruhigen. In der Zwischenzeit schlich sich Willi Ritter von hinten an Kimmel heran und riss ihn zu Boden. Während beide Männer auf dem Boden kämpfen, schallen 3 Schüsse durch die Nacht. Hüttenwirt Karl Wertz bricht zusammen. Im Fallen schreit er seinen Mörder noch hinterher: »Ihr Feiglinge, ihr schießt ja scharf!« Die Bande flüchtet in die Nacht. Karl Wertz stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt nun sofort die Ermittlungen auf. Sie suchen nun den Al Capone aus der Pfalz, wie die Presse titelte. Wer könnten der oder besser die Täter sein? Eines ist sicher, sie müssen über Ortskenntnisse verfügen, denn die Waldhütten sind für ortsfremde Personen schwer zu finden. Es dauert einige Zeit, bis Jugendliche aus Lambrecht Bernhard Kimmel und seine Bande verraten. Die Polizei verhaftet schließlich Kimmel, Benno Kratz und Luzchetto und stellen sie vor Gericht. Hier erscheinen die 3 Männer in feinen Anzügen und haben für die Pressefotografen immer ein kleines Lächeln übrig. Naja, ein echter Gangster wird eben auch mal geschnappt. Die Bevölkerung ist schockiert. Wie können 3 junge Männer Anfang 20 zu brutalen Mördern werden? Es kommt zu Demos gegen Western- und Gangsterfilme im Fernsehen und die Bevölkerung fordert strengere Kontrollen. Bernhard Kimmel knickt beim Verhör bei der Polizei schnell ein. Er gibt zu, Waffen zu besitzen und bietet der Polizei an, ihnen sein Waffenversteck im Wald zu zeigen. Am 9. Februar 1961 machen sich Polizisten mit dem gefesselten Bernhard Kimmel auf den Weg in den Wald, um sich von ihm das Waffenversteck zeigen zu lassen. Kimmels einzige Bedingung war, dass seine Verlobte Tilly bei dem Ortstermin dabei sein müsse. Die Kripo willigte ein. Kimmel führt die Ermittler quer durch den Wald. Unterwegs bittet er darum, seinen Mantel ausziehen zu dürfen. Ihm werden hierfür die Handschellen abgenommen. Als die Ermittler ihn wieder fesseln wollen, beginnt Kimmel zu jammern, dass es ihm mit Handschellen zu unsicher sei, da der Boden stark gefroren und zugeschneit wäre. Der Gruppenführer ordnet also an, Kimmel ungefesselt zu lassen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Bernhard Kimmel führte die Beamten noch ein Stück weiter in den Wald bis zu einer kleinen Anhöhe. Plötzlich und unerwartet reißt er sich los und springt den kleinen Abhang herunter. Sein angekündigtes Waffendepot befand sich nämlich genau dort. Er greift hinein und holt ein Maschinengewehr heraus. Er gibt mehrere Schüsse auf die Polizisten ab. Seiner Verlobten Tilly gelingt es in der Aufregung, sich loszureißen und zu Kimmel zu rennen. Beide flüchten in den Wald und sind nicht mehr zu finden. Es wird unmittelbar nach der Flucht die bisher größte Fahndung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausgerufen. Polizisten aus dem ganzen Land sind beteiligt. Die umliegenden Straßen werden gesperrt und das gesamte Waldgebiet, so gut es geht, durchkämmt. Aber Bernhard Kimmel und seine Verlobte Tilly sind wie vom Erdboden verschluckt. Was auch immer die Beamten unternehmen, sie haben keinen Erfolg. Die Presse überschlägt sich mit Artikeln über den Al Capone aus der Pfalz und seine Revolverbraut. Die Polizei setzt zur Ergreifung eine Belohnung von 5000 Mark aus. Aber auch das hilft nichts. Nach 3 Tagen auf der Flucht schlüpfen beide Flüchtlinge schließlich bei einem Arbeitskollegen von Bernhard Kimmel unter. Sie sind mit ihren Kräften am Ende. Kimmel hat sich bei der Flucht den Fuß verstaucht und auch die nächtlichen Minustemperaturen erschweren die Flucht zusätzlich. Kimmel erkennt schnell, diese Flucht ist beendet. 4 Tage später stellen sich beide der Polizei. Im ersten Verhör packt Bernhard Kimmel aus. Er gesteht alles, die diversen Einbrüche und Überfälle, und er nennt seine Mittäter. Auch im anschließenden Gerichtsprozess gibt sich Kimmel geständig und reumütig. Seine offene und positive Art bringt ihm hierbei bei Gericht den einen oder anderen Pluspunkt ein. In eben diesem Prozess belasten alle Angeklagten ihren Mittäter Lutz Cetto, die tödlichen Schüsse am Silvestertag abgegeben zu haben. Das Gericht verurteilt Lutz Cetto zu lebenslanger Haft. Bernhard Kimmel bekommt 14 Jahre. Nach dem Urteil zeigt er sich uneinsichtig. Den Dutzenden von Reportern sagt er beim Rausgehen aus dem Gerichtssaal: "Schreibt aber nicht nur Schlechtes über mich." Der Todesschütze Lutz Cetto nimmt sich wenige Tage nach seiner Inhaftierung in der JVA Dietz das Leben. Er schluckt hierfür eine Überdosis Tabletten. Auch Kimmels Beziehung zu seiner Verlobten Tilly geht durch den Prozess in die Brüche. Im Zuge der Ermittlung kam nämlich heraus, dass er sie immer wieder mit anderen Frauen betrogen hat. Bernhard Kimmel schafft es in der Haft, unauffällig zu bleiben. Er hasste zwar das Gefängnis, hält sich aber an alle Regeln und gilt als Musterhäftling. Im Mai 1970, nach 9 Jahren Haft, wird Kimmel wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Er ist 34 Jahre alt. Auch die anderen Mitglieder der Kimmel-Bande werden nach und nach freigelassen. Kurz vor Kimmels Entlassung produziert die ARD einen Film über die Taten der Kimmel-Bande. In dem Film werden die Mitglieder als rebellische Rocker dargestellt. Dies ist so gar nicht nach dem Geschmack von Bernhard Kimmel. Wollte er doch eher als Gentleman-Gangster in die Geschichte eingehen. Er wendet sich an die Presse und bietet an, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben und zur Veröffentlichung bereitzustellen. Die Presse nimmt das Angebot natürlich dankend an. Und so druckt die Zeitung Kimmels Memoiren, in denen er sich als Gangster mit Herz darstellt. Und natürlich gelobt er auch ab jetzt, sauber zu bleiben. Kimmel zieht erst zu Verwandten nach Lamprecht. Sie besorgen ihm sogar einen Job im Filzwerk. Doch Kimmel will nicht mehr in die Fabrik. Er macht sich auf nach München und sucht Kontakt zur Filmszene. Hier wird er gerne auf Partys als kleine Attraktion eingeladen. Ein paar kleinere Filmrollen bekommt er hier und da auch. Jedoch reicht das Geld hinten und vorne nicht. Bernhard Kimmel zieht mit seiner damaligen Freundin in eine kleine Wohnung in der Nähe von Mannheim. Neben seinen Geldsorgen hat er noch ein weiteres Problem. Er wird von der Polizei beschattet. Denn diese nimmt ihn den Sinneswandel hin zum rechtschaffenden Bürger so ganz und gar nicht ab. Die Observierungen der Polizei ergeben, dass sich Kimmel oft in Kneipen und Bars aufhält, in denen Milieugrößen verkehren. Und es sollte auch wieder zu Straftaten kommen. Mitte März 1975 wird Kimmel nachts mit einem Komplizen, den er noch aus alten Knasttagen kennt, von der Polizei angehalten und verhaftet. Kurze Zeit vorher war ein Einbruch in der Sparkasse Trebur verübt worden. Im Fahrzeug finden die Beamten Werkzeuge, die zu dem Einbruchsgeschehen passen. Jedoch kein Geld. 50 Meter hinter dem Auto finden die Ermittler eine Schusswaffe sowie eine Rohrbombe. Ihnen fällt auf, dass bei der Festnahme das Fenster der Beifahrertür heruntergekurbelt war. Kimmel weigerte sich, ein Geständnis abzulegen, wird aber dennoch vor Gericht gestellt. Da man ihm jedoch nichts nachweisen konnte, wurde er schließlich freigesprochen. Allerdings schauen sich die Ermittler die Rohrbombe etwas näher an. Diese ist selbst gebaut und enthält neben Plastiksprengstoff auch noch Nägel. Experten sind sich einig. Für einen Einbruch oder zum Aufsprengen eines Tresors ist diese Bombe absolut ungeeignet. Jedoch im Einsatz gegen Menschen sei die Wirkung verheerend. Seine letzte, aber auch brutalste Tat sollte Bernhard Kimmel am 12. Dezember 1981 verüben. Gemeinsam mit einem Komplizen bricht er in die Sparkasse Bensheim ein. Doch diesmal wird die Polizei alarmiert. Die Beamten beginnen sich an die Bank heranzuschleichen und diese zu umstellen. Als die beiden Täter die Polizei bemerken, kommt es zur Katastrophe. Bernhard Kimmel und sein Komplize werfen eine Handgranate nach den Polizeibeamten. Einer von ihnen wird durch die Explosion zurückgeschleudert und bleibt schwer verletzt am Boden liegen. Die Ärzte können später sein Leben retten, jedoch bleibt der Beamte querschnittsgelähmt. In späteren Verhören wird Bernhard Kimmel sagen, die Handgranate sei ihm versehentlich aus der Hand gefallen. Es sollte aber nicht das einzige Unglück des Abends bleiben. Denn nachdem Bernhard Kimmel die Handgranate geworfen hat, lief er bei seiner Flucht wildschießend auf die Polizeibeamten zu. Hierbei traf er einen von ihnen in den Kopf. Der Beamte stirbt 3 Tage später im Krankenhaus. Bernhard Kimmel wird kurze Zeit später verhaftet. Beim anschließenden Gerichtsverfahren wird Bernhard Kimmel wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Kimmel in Mordabsicht und unter Inkaufnahme des Todes des Polizeibeamten auf ihn schoss. Bernhard Kimmel wurde im Jahre 2003 im Alter von 67 Jahren aus der Haft entlassen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich unter anderem als Bildhauer. In späteren Fernsehauftritten, zum Beispiel in Dokumentationen, äußerte er mehrfach seinen Unmut über die Verurteilung und behauptete, dass er den Polizisten nie habe erschießen wollen. Er starb 2019 im Alter von 83 Jahren.
Okay, das ist ein cooler Fall, den man, also was heißt cooler Fall, um Gottes Willen, also es handelt sich natürlich immer um wahre Kriminalfälle, aber es ist ein sehr interessanter Fall, den man auch wieder durchaus hätte verfilmen können, meiner Meinung nach.
Da kann ich gerade einhaken, der ist verfilmt worden und es gab auch, ich glaube, 2 oder 3 Bücher über Bernhard Kimmel. Ja.
Wie heißt denn der Film?
Wie der Film jetzt genau heißt, kann ich dir nicht sagen, aber die ARD hat das Leben von Bernhard Kimmel verfilmt. Wie gesagt, sie haben es halt nur nicht so schön dargestellt, wie er das gerne gehabt hätte. Deswegen hat er ja dann sicherheitshalber auch nochmal seine Memoiren geschrieben.
Also, aber dann war das quasi ein realitätsnaher Doku-Film.
Nein, das war ein richtiger Spielfilm, den die ARD da gemacht hatte über diese Kimmel-Bande.
Okay. Aber mit Details, die stimmten und dann Details, die sie quasi dann selber
genau, also sie haben aus die Tatdetails stimmten soweit, aber sie haben dann aus denen mehr so Rocker gemacht, also so in Lederkluft. Und das war bei den Herren und der Dame eigentlich nicht so gewollt, weil die eigentlich immer schon recht schnieke aufgetreten sind. Also schon so ein bisschen wie diese ja, amerikanischen Gangster halt immer schön im Anzug oder mit Polunder oder sowas. Also schon immer eher gestylt, so in die Richtung.
Also nochmal, um auf das Ende zurückzukommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als du sagtest, er schoss, also es wurde vom Gericht so gesagt, dass er in Mordabsicht geschossen hat. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde, weil ich sehe in ihm jetzt nicht so den klassischen Mörder, der die ganzen Waffen hatte, um tatsächlich Menschen zu verletzen und zu ermorden. Er war eher so, er wollte eben so dieser Held sein, also in Anführungsstrichen Held, wie bei Ocean's 11 oder sonst was, der da einfach so seine Raubzüge machen wollte. Und in dem letzten Fall war es leider eben so, dass sie gar keine andere Ausweichmöglichkeit mehr hatten. Also es war im Prinzip eigentlich sowas wie eine, hier, sag schon, Kurzschlusshandlung. Ja, also ich meine, er war ja komplett überfordert. Die waren komplett umzingelt von Polizeibeamten. Wie hätte er sonst aus der Situation rauskommen sollen? Weißt du, was ich meine? Ich denke nämlich, wenn sie nicht dabei erwischt worden wären oder wenn diese Situation nicht so prekär gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch keinen Mord gegeben. Weil darauf war er gar nicht aus.
Ich muss dazu sagen, ich habe mir einige Interviews auch von dem angeguckt. Also kann man auf YouTube, gibt es einige Interviews mit Bernhard Kimmel. Wenn man den so reden hört, ist der auch auf den ersten Blick überhaupt nicht unsympathisch. Hat so diesen Pfälzer Dialekt halt auch. Also das könnte auch ein Heiratsschwindler sein, ja, wenn man den so reden hört halt im Prinzip. Und ja, er sagt halt in den Interviews immer wieder, ja, ich war auf der Flucht, ich wollte ja einfach nur so eine Salve schießen, also 4 Schüsse über den Kopf, dass der Polizist sich halt wegduckt und ich dann halt weiterlaufen konnte einfach. Was halt eben bei mir dazu nicht passt, ist, dass dann da mit Handgranaten geworfen wird. Also da muss ich ja auf jeden Fall den Tod von Menschen in Kauf nehmen, wenn ich also in Richtung von der Polizei eine Handgranate werfe. Oder auch diese selbstgebaute Rohrbombe, die im Übrigen hinterher ihm auch so mehr oder weniger zugeordnet werden konnte, weil eine Handgranate hat er bei diesem letzten Überfall geworfen und eine hatte er wohl noch dabei. Und diese Handgranate, die er dabei hatte, wurde mit dieser Rohrbombe verglichen und dieser Sicherungsmechanismus, der oben war an der Granate, der war wohl identisch. Das waren wohl Schweizer Armeehandgranaten oder irgendwie sowas, wo auch immer die her hatten, keine Ahnung. Und deswegen konnte man da so ein bisschen so eine Verbindung zu herstellen. Aber wenn ich Handgranaten dabei habe und das auch noch, die auch noch einsetze, dann nehme ich den Tod von Menschen in Kauf.
Ja, ja, wait, das habe ich nicht gern gezweifelt. Er nimmt den Tod von Menschen in Kauf. Er hatte aber nicht in Mordabsicht gehandelt. Er ist da nicht reinspaziert mit dem Gedanken, ich werde heute jemanden umbringen. Da besteht für mich der Unterschied.
Nein, das hat er nicht, da gebe ich dir recht. Hätte er diese Taten jetzt nicht begangen, wo jemand zu Tode gekommen wäre, hätte der wirklich so ein kleines bisschen das Potenzial zum Volksheld gehabt. Weil die Bevölkerung sich schon so ein bisschen darüber amüsiert hat, was die gemacht haben. Ich meine, gut, die Läden und Geschäfte und Fabriken, die von denen ausgeraubt worden sind, die haben sich bestimmt nicht so amüsiert. Ja, aber so die Bevölkerung hat das schon so ein bisschen begrinst. Ja, dass die Polizei nicht in der Lage war, die zu kriegen und dass der ja auch schon mit einem ziemlichen Einfallsreichtum seine Gruppe da durchgeführt hat immer. Also er war klar der Anführer und wenn man sich, wie gesagt, Interviews anguckt, es gibt Interviews mit ihm und auch mit diesem Benno Kratz und die machen wirklich keinen unsympathischen Eindruck. Also die, wenn die da so, die plappern das so vor sich hin, was sie halt alles so gemacht haben, ja. Und ja, haben da immer auch so ein Grinsen bei auf den Lippen und dieser Benno Kratz sagte zum Beispiel auch in einem Interview, naja, hätten sie uns nach der ersten Tat mal ordentlich eingesperrt, dann hätten wir vielleicht die anderen Taten gar nicht begangen oder dann wäre es gar nicht so weit gekommen im Prinzip.
Okay.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass Bernhard Kimmel jemand war, der wirklich losgezogen ist, um jemanden umzubringen. Das nicht. Aber sein Verteidiger sagte auch, wie hatte der gesagt in dem einen Interview, zu Waffen, also sein Verhältnis zu Waffen, das war schon erotisch. Hat er gesagt, also es wäre ein absoluter Waffennarr gewesen, ja, der also auch nirgendwo unbewaffnet hingegangen wäre.
Erotisch.
Hat der Zitat von seinem Strafverteidiger damals.
Das ist eine sehr merkwürdige Wortwahl, aber okay.
Ja.
Ja, also er hatte auf jeden Fall wohl ein Faible für Waffen, ja. Was ja noch nicht mal unbedingt dann heißen muss, dass man dann auch die Absicht hat, jemanden damit zu erschießen. Und ja, also ich bin da absolut bei dir. Er hat absolut immer in Kauf genommen, dass jemand bei seinen Taten sterben könnte, wenn er sich dann so weit verteidigen muss. Aber ich glaube nicht, dass es generell seine Absicht war, irgendwann jemanden umzubringen. Dafür war irgendwie so die Leidenschaft für Waffen nicht da, um jemanden umzubringen, sondern einfach nur, um halt schießen zu können. So klang es jetzt zumindest von dem, was ich jetzt selber hineininterpretieren konnte, nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe.
Mein Problem ist halt so ein bisschen, ja, das mag vielleicht auch jetzt ein bisschen an meinem beruflichen Background liegen. Also dieser Kimmel war ein Mensch, der sich unheimlich gut verkaufen konnte. Also der konnte reden. Das muss man wirklich sagen. Und ja, bei so Leuten weiß man halt eben nicht, wie die drauf sind hinter der Fassade. Ja, wie gesagt, in diesem konkreten Fall, wo dieser Polizeibeamte in den Kopf getroffen wurde, ich kann nicht beurteilen, ob der jetzt auf den Kopf gezielt hat oder ob der wirklich einfach nur wild über den schießen wollte, dass er halt weggeht.
Ja, du musst ja auch mit dazu rechnen, er ist ja dann noch gerannt. Also da kannst du ja dann auch nicht wirklich zielen.
Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Liegt mir auch fern. Tatsache ist, dass der Polizeibeamte tot ist. Und der hätte nicht sterben müssen, weil die hatten keine Chance mehr. Die wären da nicht weggekommen. Hm. Ja, also das Ding war komplett umstellt. Ja, und man hätte auch keine Handgranate werfen müssen. Ja, und deswegen ist das für mich also so, dass das Urteil ist für mich zurecht.
Ja, ja, natürlich ist das Urteil zurecht, absolut.
Ich stimme mit dir überein, dass der jetzt nicht aller, was weiß ich, hier BTK oder sowas, ein Killer war, der mit der Absicht, jemanden umzubringen, losgezogen ist.
Richtig, genau. Er hatte ja schon wesentlich länger Zugang zu Waffen und hat diese aber nie dazu verwendet, um einfach wahllos irgendwen umzubringen oder sowas. Von daher sehe ich jetzt in ihm nicht so diesen klassischen Mörder oder Serienmörder.
Nein, das auf keinen Fall.
Was ich noch ganz interessant fand, war, diese ganze Clique hat ja dann irgendwann entschieden, okay, wir machen jetzt so einen großen Coup, bei dem wir viel Geld rauben können, sodass wir uns dann zur Ruhe setzen können. Du hattest aber vorher erwähnt, dass so die vorherigen Raubzüge so im Wert, mal 12, mal 11 Mark oder mal auch 10.000 Mark waren. Dann war aber dieser große Coup in diesem Kaufhaus gerade mal 30.000 Mark.
Ja, also wenn man bei Wikipedia jetzt zum Beispiel nachliest, da steht ja dann immer dahinter, was das heute wert wäre.
Ja.
Also da waren wir, glaube ich, knapp bei 90.000 Euro.
Das ergibt ja auch Sinn.
Was das heute wert wäre. Ja.
Aber im Vergleich zu diesem, die vorherigen Raubzüge, die sie geplant hatten, da gab es ja auch schon 10.000 Mark teilweise. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Also ich denke auch nicht, dass die sich dann komplett zur Ruhe gesetzt hätten. Ich denke, die hätten dann halt nicht mehr so waghalsige Dinger gemacht.
Also vielleicht, das ist genau das Ding, was ich jetzt nämlich sagen wollte. Ich kann jetzt so nicht für den Rest der Clique sprechen. Da kann es natürlich sein, dass die absolut nur auf das Geld aus waren. Bei dem Bernhard Kimmel würde ich jetzt tatsächlich sagen, der war auch eher so ein bisschen auf Aufmerksamkeit aus und auf Nervenkitzel, glaube ich. Das Geld war natürlich auch für ihn wichtig. Er wollte sich nicht mit wenig zufrieden geben. Aber ich glaube, das war noch nicht mal alles, warum er diese ganzen Raubzüge geplant hat. Das war eher so Aufmerksamkeit, ein bisschen gefeiert werden und ja, einfach so, weißt du, zu wissen, okay, mein Plan war einfach so perfekt, der ist aufgegangen. Einfach so dieses Erfolgserlebnis dabei.
Ja, auch diese in Anführungsstrichen Kaltschnäuzigkeit und Dreistigkeit. Ich meine, ein 20-jähriger junger Mann plant da einen Einbruch in eine Sparkasse nach einem Kinofilm, den er gesehen hat, und zieht das dann auch noch so durch. Oder auch allein diese Kaltschnäuzigkeit, einen Tresor zu nehmen und mit dem auch wirklich 100 Meter über die Hauptstraße zu fahren.
Entschuldigung, dass ich lache, aber ich habe mir das vorhin schon bildlich vorgestellt.
Ja, und dann hat er auch wirklich nur gesagt, ja gut, der war ein bisschen schwer halt, haben uns ein bisschen verkalkuliert, haben gedacht, naja, vergraben wir ihn halt mal. So nach dem Motto, also es war schon so, nein, ich gebe dir recht, diese Aufmerksamkeit, auch dieser Nervenkitzel und halt auch diese, ja, hinterher der Spaß, ich bin tatsächlich damit durchgekommen.
Genau,
ja?
Richtig.
Ich sage ja, wenn der jetzt keine Morde begangen hätte, wäre das hier à la Kaufhauserpresser Dagobert so einer gewesen, wo man gesagt hätte, ja, das war ein cleveres Kerlchen. Ja, hat genau ordentlich Geld gemacht, hat sich gut verkauft. Aber das Schlimme ist halt, dass halt bei der letzten Tat und auch natürlich bei dieser Tat in dieser Silvesternacht, da halt klar eine Grenze überschritten wurde. Ja, weil wenn da Menschen zu Tode kommen, wie gesagt, der eine Polizist ist bis heute querschnittsgelähmt und der andere hat das halt nicht überlebt. Und da ist dann bei mir auch der Moment, wo ich sage, okay, da kannst du vorher noch so originell gewesen sein.
Und noch so sympathisch, das verzeiht es nicht. Ja,
wenn
ja,
du ein richtig Kaufhaus ausraubst, ich meine, das sollte man natürlich auch nicht machen, ich will das nicht verharmlosen jetzt hier, das ist Geld oder Materialien, das bezahlt die Versicherung und dann ist es im Prinzip erledigt. Aber in dem Moment, wo Menschen halt eben in Gefahr gebracht werden oder gar umgebracht werden, ist das für mich auch was, wo ich nicht mehr sagen kann, ja, das ist ein lustiges Kerlchen, also das ist es nicht, das war ein Verbrecher. Absolut. Und der hat einen Menschen umgebracht und einen Menschen sein Leben komplett mehr oder weniger in andere Bahnen gelenkt, will ich mal so sagen. Also wenn ich überlege, ich gehe abends zum Dienst und komme dann am nächsten Tag, werde ich dann im Krankenhaus wach und kriege dann gesagt, sie können nicht mehr laufen. Also da hört der Spaß auf. Ja, das
selbstverständlich. Und das, also ich wollte das jetzt auch nicht verharmlosen.
Nein, ist auch nicht so angekommen jetzt. Aber hätte er das nicht gemacht, wäre das bestimmt jemand gewesen, so à la Schinder Hannes oder Wildschütz Jännerwein oder sowas, wo man dann sagt, ja, hier, lustiger Kerl, hat alles schön geärgert und ist auch nie erwischt worden im Prinzip.
Dass das auch seine Absicht war, erkennt man ja auch daran, dass er ja auch dementsprechend sich selber verglichen hat mit Al Capone und ja auch ein großer Fan war von solchen Filmen eben und versucht hat, die dann teilweise auch nachzuahmen. Also von daher sage ich ja, ihm war dann, glaube ich, eher so der Nervenkitzel wichtiger als der Raub selber.
Ja, so er wäre, glaube ich, gerne vom Al Capone der Falls zum Paten der Falls aufgestiegen, so ein bisschen. Also auch so mit Maßanzügen und das war wichtig. Wie gesagt, immer wenn man Fotos von denen sieht, ich habe auch welche bei Instagram drin, also wo er und Lutz Cetto gerade in den Gerichtssaal geführt werden über den Hof. Also das hätte auch sein können, zwei junge Männer, die zum Bewerbungsgespräch gerade gehen oder irgendwie sowas. Also da sieht man nicht an, dass die wegen Mordes gerade vorgeführt werden.
Ja.
Dann habe ich noch ein Bild, wo er, ich glaube, das war, wo er Ende 70 war oder sowas, weil er danach als Bildhauer, wie gesagt, ein bisschen agiert hat. Das habe ich noch reingemacht. Und ja, also ich fand den Fall halt interessant. Wie gesagt, ich musste das mit meinem Jahr 1959 ein bisschen strecken. Aber dennoch fand ich das halt...
Bisschen geschummelt, weil da war gar kein Mord.
Nein, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich muss aber sagen, ich habe wirklich nichts Besseres gefunden. Und ich habe wirklich lange gesucht. Mhm. Und hier das, ich fand, es war es einfach wert, da was
ja, ist
zu
auch ein sehr interessanter Fall gewesen. Aber was mich jetzt noch beschäftigt, ist... Was ist denn mit dieser verlobten Tilly geworden? Du hast jetzt gar nicht gesagt, dass die für irgendwas verurteilt wurde. Ich meine, die hat,
hat auch eine Haftstrafe bekommen, aber die war nicht so lange. Das habe ich bewusst weggelassen, weil es in Artikeln stand, sie hat 6 Jahre bekommen. Dann gab es Artikel, wieder steht, sie hat 8 Jahre bekommen.
Ah, okay. Mhm.
Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen, auch bei den anderen.
Ja, vielleicht hat sie ja 8 bekommen, Tätern. Ist dann vorzeitig entlassen
worden. Ist durchaus möglich. Also sie sind alle zu Haftstrafen verurteilt worden, sind auch nach und nach dann wieder entlassen worden, außer halt, wie gesagt, dieser Lutz Cetto, der hat sich dann im Gefängnis umgebracht. Im Übrigen ist das Gefängnis 2 Städtchen neben mir.
Interessant.
Ja.
Ja, ich hätte die Frage, was oder wer dafür verantwortlich ist, dass er sich in diese Richtung entwickelt hat. Denkst du, dass wenn er weniger Verbote oder Tabus in seiner Erziehung gehabt hätte, dass es vielleicht gar nicht erst dazu gekommen wäre, weil dann hätte er ja auch nicht diese ja, Freiheit vermisst, wie du so schön gesagt hast, und dementsprechend diese dann eben in diesem besagten Wald gefunden?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also für mich gibt es da so mehrere Aspekte. Zum einen das, was du gesagt hast, dass er ja halt eben sehr streng katholisch, streng gläubig aufgezogen wurde. Zum anderen war es so, das war ja in der Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt also, dass das Land und auch die Bürger da andere Probleme hatten, als sich da um die Kinder zu kümmern. Die mussten ja erst mal gucken, dass alles wieder aufgebaut wird. Und es war halt, denke ich mir, so, dass die Jugendlichen da halt, ja, die sind halt in die Wälder gegangen, haben gespielt, waren da mehr oder weniger unbeaufsichtigt. Es hat vielleicht auch keiner groß mitbekommen, was da so abgelaufen ist. Und dass sich das dann halt immer mehr hochgeschaukelt hat, dass diese Waffen zum einen auch keinen großartigen Schreck für die waren. Das war ein alltägliches Spielzeug wie das Fahrrad oder sonst irgendwas auch. Lag ja überall rum. So nach dem Motto. Und es... Also wie gesagt, wenn du dir mal ein Interview von dem anguckst, das war vom Charakter her auch so einer. Das war so jemand, der generell ein bisschen Problem damit hatte, sich an Regeln zu halten, der das aber auch immer seiner Ansicht nach sehr gut begründen konnte, warum er sich nicht dran gehalten hat.
Ja.
Auch wo er dann angesprochen wurde auf, dass seine Verlobte sich ja von ihm getrennt hat, weil er da fremdgegangen ist, hat er gesagt, ja gut, hier, das passiert halt bei jüngeren Leuten mal so, dass man da sich mal ein bisschen umorientiert, aber im Endeffekt habe ich ja immer nur die Tilly geliebt, also das ist ja klar, aber mein Gott, ja. So wie nach dem Motto, ja gut, jetzt habe ich hier halt ein Glas Wasser umgeworfen, ja, ist jetzt halt passiert, ja,
wow. Ja.
Also so ein, das war so jemand, der hat seine Wahrheit gehabt und seinen Weg gehabt und das war für den auch richtig so.
Mhm. Denkst du, dass Filme auch mit ihrer Schuld daran tragen, dass er davon negativ beeinflusst wurde?
Also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass er halt, ja, für ihn hat das halt eine unheimliche Faszination ausgestrahlt. Ob jetzt der Film dafür verantwortlich ist, dass er jetzt da zum Gangster und dann auch zum Mörder wurde oder zum Berufsverbrecher wurde, so weit will ich nicht gehen. Aber er hat sich ja davon inspirieren lassen. Ich meine, er hat ja einen Einbruch komplett nachgestellt im Prinzip.
Eben genau deswegen.
Und bei Al Capone, das war halt so für ihn so eine Figur, ja, der hat hier immer die Maßanzüge angehabt und überall gern gesehen und alle haben gekuscht, wenn er kam. Und es ist ja auch so, diese Mafiosi, wenn du jetzt diese Filme der Pate oder Goodfellas oder so, die haben ja auch Stil. Das ist also, wenn die so kommen in ihren Anzügen und das ist ja was anderes als jetzt hier der Gangster, der da mit Skimaske auf da und der Pistole da rumläuft. Deswegen, ich denke mir, es hat ihn zumindest beeinflusst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der einzige Grund war, warum er das gemacht hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke auch, dass er von solchen Filmen beeinflusst wurde im Sinne von, wie er dann die Taten geplant hat, wohin er wollte, was seine Ziele waren. Aber ich denke schon, dass es den ein oder anderen Raub durchaus auch ohne diese Filme gegeben hätte, weil ja auch einfach so diese Unzufriedenheit über das Gehalt, über die Arbeit etc. schon vorhanden war. Von daher, ja, sind wir, glaube ich, auch da wieder mal derselben Meinung.
Es waren auch, in so einem Bericht stand auch drin, nach dem Krieg war es ja so, dass die Besatzermächte erstmal auch die Polizei gestellt hatten in Lambrecht. Also es waren nicht nur deutsche Polizisten, sondern auch von der Besatzermacht. Es war dann auch so, dass jetzt dass die Bewohner von Lambrecht der Polizei auch nicht sonderlich hilfsreich waren. Also die haben schon eher zu den Jungs da gehalten, die da eingebrochen haben.
Das
ja,
ist
und, ja, und es war auch so, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, auf der Flucht von Kimmel und seiner Tilly ist zum Beispiel den Bürgern ausdrücklich untersagt worden, Essen mit in den Wald zu nehmen.
Was?
Weil da die Gefahr bestünde, dass die mitversorgen da.
Ah.
Und da war man sich auch nicht so sicher, ob das nicht zwischendurch auch mal der Fall war, dass da der ein oder andere denen schnell mal was zu essen irgendwo hingestellt hat. Dass sie noch ein bisschen länger wegbleiben konnten. Das, wie gesagt, das ist nie bewiesen worden, es ist aber so gesagt worden. Ja, weil gerade auch als dieses Waffendepot von der französischen Armee da überfallen wurde, da hat sich die Bevölkerung beäumelt drüber. Ja, also auch hier die Franzmänner haben die Pistolen geklaut gekriegt. Ja, hieß es dann da. Also das, wie gesagt, hätten die keine Morde begangen, hätte ich noch gesagt, naja, ist ja ganz putzig, was sie hier machen.
Ja, putzig jetzt nicht, aber
im überspitzten Sinne jetzt. Ja. Aber das, wie gesagt, das disqualifiziert leider für alles.
Richtig.
Generell Straftaten. Also, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, wenn du hier in jedes Kaufhaus in der Umgebung einsteigst, dass es ein Kavaliersdelikt ist, das nicht, um Gottes Willen.
Richtig, genau. Also bloß nicht verharmlosen.
Nein, das soll auch nicht so gemeint sein.
Okay. Also, wie du eben schon erwähnt hattest, hast du ja auch ein paar Bilder von Kimmel. Die werden wir jetzt natürlich zeitgleich auch auf Instagram und auf Twitter veröffentlichen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Gerne könnt ihr uns eure Meinung, Anregung, Fallvorschläge etc. pp. Auch ja per Nachricht eben über Instagram oder Twitter schicken oder auch gerne per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau.
So, dann muss ich mal losen, oder?
Ja, hast dich vorbereitet?
Nein, ich habe Fall gelesen. (lacht) 1958.
Das Jahr hattest du einmal, aber können wir ja nochmal wiederholen.
Schon wieder die 50er, keine DNA und nix. Naja gut, okay. Probieren wir es aus.
Okay.
Alles klar. Ist notiert.
Sehr schön. Jetzt war ich kurz verwirrt. Was für ein Jahr hattest du eben?
59.
Ja, gut.
Das werden wir sehen.
In der Nähe geblieben.
So,
Alles klar. Dann folgt nächste Woche ein Fall von mir. Ich hatte ja das Jahr 1965 gezogen. Ich habe mich immer noch nicht festgelegt auf einen Fall. Ich versuche krampfhaft noch was Besseres zu finden, weil ich bislang nur Fälle gefunden habe, die entweder schon mehrfach behandelt wurden oder halt so grausam sind, dass ich nicht darüber reden möchte. Oder aber ich habe gar nicht genug Quellen zur Verfügung. Aber naja, wenn ihr vielleicht auf die Schnelle noch einen Fallvorschlag habt, gerne her damit. Und ansonsten folgt nächsten Sonntag. Dann hoffentlich auch ein Fall, wenn ich was finde.
Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns Dienstag, wenn ihr Lust habt. Also von Dienstag auf Mittwoch, also dann eher Mittwoch. bei Ungedingst. Unser zweiter Podcast, unten in den Shownotes ist der Link. Wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Da geht es nicht um Tote. Da geht es eher darum, sich tot zu lachen. Also der Versuch zumindest. Und ansonsten nächsten Sonntag wieder hier, 14 Uhr. Bis dahin, passt gut auf euch auf und tschüss.
Genau, macht's gut. Bye.